Willkommen an Bord der MS Calypso. Lasst uns gemeinsam den Anker lichten und in See stechen, um die faszinierende Welt der Organisation zu erkunden. Tauchen wir ein in eine Welt voller Abenteuer und Überraschungen, um Wissensschätze zu bergen und Geheimnisse zu lüften. Machen wir uns auf die Suche nach den Mechanismen und Dynamiken, die Organisationen prägen.
Hallo, Liane.
Hallo. Schön, dich zu hören und freue mich auf die Zeit mit dir jetzt.
Ich freue mich auch wie verrückt, weil wir heute was Spannendes vorhaben. Wir haben uns ja kennengelernt in der Vorbereitung zu einer Konferenz am EASY-Institut in Zürich, der Connecting the Dots, und haben da was zusammen gemacht über KI. Und glaube ich, da war, ich habe an irgendeiner Stelle gesagt, naja, weiß ich gar nicht, damit habe ich so ein bisschen Berührungsschwierigkeiten, und du sagtest, ja, das macht ja nichts, kannst du ja haben. Und das Thema war Resilienz. Und das heißt irgendwie, du sagst, du hast Berührungsschwierigkeiten, und dein Gegenüber sagt, ja, kannst du ja haben. Das ist ja deine Sache, das fand ich irgendwie total toll. Und haben wir gemeinsam diesen Vortrag gemacht dort am EASY und haben uns dann kurz nicht gesehen gehabt. Und habe aber dieses Resilienzthema immer wieder irgendwie vor Augen gehabt und gedacht, was ist denn das eigentlich und warum, was zuckt mich denn so und warum denke ich denn, das ist irgendwie fühlt sich das komisch an, ne, mit diesen ganzen Vorurteilen, die man haben kann. Und habe dann aber in einem anderen Podcast, und ich weiß leider nicht mehr welcher, aber es macht ja nichts, den Satz gehört, naja, Redundanz in der Organisation ist ja quasi organisationale Resilienz. Da dachte ich, ups, das klingt aber irgendwie so, als könnte mir das gefallen. Und dann habe ich dich angerufen und gesagt, sag mal, kann ich nicht mal lernen, was eigentlich Resilienz ist, damit ich nicht einfach so daherplapper und sage, das ist ja Quatsch und ist Kunst und kann weg. Und deshalb sitzen wir hier, und ich finde es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir mal rauszufinden, wie ich verstehen kann, was Resilienz ist und vor allem in welchem organisationalen Kontext du da Dinge siehst, die ich vielleicht nicht erkenne oder nur einfach den Begriff nicht zuordne oder wo man damit eigentlich einen Unterschied machen. Genau.
Ja, schön. Ja, das war eine schöne Begegnung auf der Konferenz. Das hat mir viel Freude gemacht, auch mit dir. Und deshalb habe ich mich auch gefreut, dass wir das jetzt heute hier zusammen machen. Und auch, weil natürlich aus meiner Sicht Resilienz ein sehr interessantes und spannendes Thema ist und oft so missverstanden wird, ne? Wie du schon gesagt hast, was ist es eigentlich?
Ne? Ja, total. Es ist irgendwie, ja, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an wie die Gefühle und so ein bisschen Yoga und ein bisschen Meditation und dann wird die Welt schon gut. Und das ist vermutlich irgendwie Quatsch. Und das hat ja nur was damit zu tun, dass man so Bilder vor Augen hat, die, also zumindest in dem Fall vermute ich mal stark, einfach nur der Nichtbeschäftigung mit dem Thema geschuldet sind. Ja, und diese Nichtbeschäftigung sieht man bei mir zumindest bei der Autokorrektur an meinem Rechner auch gut. Ich habe Resilienz hinschreiben wollen und der Computer macht daraus Residenz. War irgendwie so ein ganz witziger Moment. weil ich glaube, Resilienz und Residenz könnte gar nicht weiter voneinander entfernt sein. Residenz als irgendwie was Feststehendes, was Fixes, was unveränderlich auf Stein gebaut da so steht. Ne? Und Resilienz, da habe ich zumindest mal eine Beschäftigung jetzt vorab und habe mich ein bisschen damit beschäftigt, festgestellt, es ist eigentlich viel Bewegung, oder?
Ja, genau. Also oft wird ja, das gibt ja so Bilder, ne, so Vorurteilsbilder, der Leuchtturm im Sturm, der so ganz fest da steht, oder dann gab's dann, das ist vielleicht doch zu fest, dann gab's den Bambus, der sich so hin und her biegt und immer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Und ich glaube eben, dass Resilienz erstens ein Prozess ist, der immer wieder unterschiedliche Zustände durchläuft. Und je besser wir unsere inneren Zustände als Individuum oder als Team oder als Organisation wirklich kennen und bewusst, und das ist ein großer Unterschied, bewusst steuern können und verändern können und anpassen können an das, was der Kontext gerade braucht, oder die Beziehung zum Kontext stabil hält, ja, in einer bestimmten Art und Weise, umso resilienter sind wir. Und diese inneren Zustände können ja sehr unterschiedlich sein. Ne? Also du kennst das ja selbst bestimmt auch. Manchmal bist du ein bisschen gestresst, oder obwohl der Falk ist wahrscheinlich nie gestresst, oder?
Doch.
Doch, okay. Doch. Wir sind manchmal gestresst. Also das ist so ein Zustand und der ist sehr menschlich und der ist normal. Das brauchen wir auch, um vorwärts zu kommen. Manchmal sind wir ein bisschen zu viel gestresst, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Und dann gibt's so eine Phase von auch loslassen. Ja, also kann ich steuern in mir, dass ich zum Beispiel meine Anspannung loslasse oder Glaubenssätze loslasse oder andere Dinge loslasse? Und kann ich mich auch regenerieren? Also bin ich in der Lage, bewusst Gewohnheiten in meinem Leben zu haben, die mich auch regenerieren? Und kann ich von dort aus, nämlich nur von dort aus geht das sehr gut, in ein Wachstum kommen, ins Lernen kommen, in Co-Kreation kommen. Und dasselbe gilt ja auch für Organisationen. Organisationen sind derzeit sehr gestresst, haben sehr viel Druck, natürlich Competition, Wirtschaftskrise und so weiter. Und können die auch von Dingen loslassen oder legen die sozusagen on top immer die Transformation noch drauf und das noch und das noch und das noch, ohne irgendetwas loszulassen? Und können sich Organisationen, haben die auch eine Ahnung davon, wie sie sich regenerieren können und natürlich dann auch gleichzeitig wieder in Wachstum sich bringen können, in gesundes Wachstum bringen können. Ne? Also insofern diese Fähigkeit, durch solche Zustände zu gehen und die bewusst zu regulieren und herzustellen, das ist eigentlich Resilienz. Ja? Und es ist nicht was, was schon immer da ist oder was man kann oder man kann es nicht, sondern man kann es lernen. Da gibt es Skills, die man lernen kann, um dorthin zu kommen. Ne? Mhm.
Das, für mich hört sich das so, hört sich das in Teilen an, wie das, was Gerd Wohland mal unter Dynamik robust verstanden haben wollte. Also die Fähigkeit, so Irritationen vom Außen ertragen zu können, damit umgehen zu können, mit Veränderungen umgehen zu können, die das Außen einfach, ob man das jetzt will oder nicht, ja, an Organisationen ranträgt. Und ich glaube, das stimmt ja dann auch fürs Individuum. Ne?
Genau, das stimmt für alle, weil die Organisation an sich ist ja auch, letztendlich besteht sie aus Menschen. Ne? Das ist ja eigentlich in sich auch ein toter Begriff, wenn man das jetzt so nimmt, sondern die Organisation hat Menschen und je nachdem, wie die Menschen miteinander verwoben sind und miteinander agieren, ergibt sich eine bestimmte Kultur, die in der Organisation ist. Ja? Und diese Kultur und je nachdem, wie auch die Menschen miteinander sind, wir sind ja in einem System und das System hat Dynamiken, ist dieses System entweder resilienter oder nicht resilienter. Ja? Und ich war jetzt gerade in der Organisation, die, ich glaube, die, sie nennen das immer Transformation, ich würde das eher noch Change machen, aber die eins nach dem anderen machen. Ne? Also kaum ist das angefangen, kommt schon das Nächste und das Nächste. Die Mitarbeiter können kaum noch atmen, weil sie vor lauter Aufgabenorientierung gar nicht mehr denken. Also die agieren im Grunde sehr automatisiert und dadurch bekommt die Organisation eigentlich nicht das Wissen der Mitarbeiter, was sie haben könnte. Ja? Also die Weisheit, die eigentlich da liegt, liegt so ein bisschen brach, weil vor lauter Aufgabenorientierung kein kritisches Denken und kein Zurücktreten, kein Verdauen mehr da sein kann.
Ja, das ist wahrscheinlich auch gerade so ein Thema, mit Change, Transformation, you name it, ne, da kann man, glaube ich, viele Begriffe für finden, jedenfalls irgendeine Form von Veränderung, die, und das ist mein Eindruck, gerade ja, wo die Zeiten etwas wilder sind, gerade im Außen, in der Umwelt, ne, und sich auch die Wirtschaft jetzt nicht ganz so darstellt, wie das alle gerne hätten, dass dann so ein Rückschritt eigentlich passiert im Sinne von, wir gehen zurück auf die Dinge, mit denen wir schon immer irgendwie gut klargekommen sind. Also es wird eigentlich der Möglichkeitenraum gefühlt, wird kleiner gemacht, damit man in diesem Möglichkeitsraum dann, der noch übrig bleibt, aber so stringent vorgeht, dass möglichst keine Variation entstehen kann. Und dann kommt Controlling dazu und dann ist es eigentlich so ein Schritt, der gefühlt jetzt wieder passiert. Oder?
Ja, genau. Also ich glaube, dass das viel, so wie du beschrieben hast, und darunter für mich liegt ganz viel Angst. Und wenn der Mensch und wir in der Angst sind, dann kommen halt sehr viel Kontrollmechanismen, ne, die uns das Gefühl geben, wir haben die Situation wieder in Kontrolle. Die Komplexität ist hoch, also irgendwann kann ich der nicht mehr folgen. Die Angst ist da, ne? Schaffen wir das, schaffen wir das nicht? Und dann gehe ich in die Maßnahmen, da habe ich das Gefühl, ich tue was. Ja? Ja. Und dieses Tun in Richtung wieder KPIs und Performance und nur noch Leistung und Druck, ist dann ein Gefühl von Sicherheit auf einer Ebene, auf einer bestimmten Ebene, die dann wieder nur noch top-down durchdekliniert wird. Und das führt natürlich dazu, dass wir, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr stark auf unsere üblichen Gewohnheitsmuster und Verhaltensmuster zurückgreifen, weil das Energie, weniger Energie verbraucht, ja, in solchen Drucksituationen. Und das führt natürlich nicht unbedingt zu Resilienz, zu einem bewussten Handeln und bewussten Verändern der inneren Zustände, ja, der inneren Zustände, kann man sagen. Ja.
Ich muss, glaube ich, nochmal einen kleinen Schwenker noch zurück machen, bevor wir den großen Schritt nach vorne machen, weil das mit den inneren Zuständen finde ich ja total spannend. Meine inneren Zustände und innere Zustände einer Organisation, wie passt denn das eigentlich zusammen? Aber ich würde vorher gerne nochmal wissen, so ein Thema wie Resilienz, das kommt ja nicht einfach so, das liegt ja nicht einfach vor der Tür und sagt, guten Tag, ich wohne jetzt bei dir. Sondern das muss ja, das kommt ja wahrscheinlich auf eine bestimmte Art an, oder? Wie war denn das bei dir? Wie ist denn das Thema zu dir gekommen? Und wo hast du für dich das erste Mal so einen Punkt gesetzt und hast gesagt, ich glaube, das ist was mir Resilienz ermöglicht, mir Erfahrungen, die ich anderweitig sonst anders gemacht hätte, sicherlich anders gemacht. Aber die Art, wie ich sie gemacht habe, ist so, dass das für mich ein bestimmendes Thema geworden ist. Ne?
Also ich glaube, das ist ja, jeder hat ja so seine Lebensthemen, ne? Jeder Mensch. Und ich bin in einem, würde ich mal sagen, freundlich gesagt, in einem sehr herausfordernden Haushalt aufgewachsen und habe schon sehr früh angefangen, sehr gut auch zu beobachten und auch auf einer Ebene auch mich zu spüren. Und das hat mir, glaube ich, sehr früh beigebracht, mich mit meinen Emotionen zu verbinden. Also da bin ich irgendwie auch dankbar für gleichzeitig. Und habe aber dennoch später irgendwann mal bin ich so in meinem Leben an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich vor dem Unangenehmen sehr viel Angst habe. Also Unangenehmes zu spüren, Unangenehmes zu fühlen, in unangenehmen Situationen zu sein. Da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie doof, das will ich nicht mehr. Ja, also das fühlt sich nicht gut an, weil ich da das Gefühl hatte, ich renne davor weg, innerlich oder äußerlich. Und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, was das eigentlich ist. Und dann kam ich tatsächlich auch irgendwann auf das Thema Achtsamkeit. Dann kam ich auf andere Themen, die mir dabei geholfen haben, andere Reflexionen, andere Ansätze, die ich ausprobiert habe. Und habe dann immer mehr gemerkt, je mehr ich sozusagen das, was sich unangenehm anfühlt, wenn ich mit dem sein kann, und nicht weglaufen muss, dann kann ich auch in den Situationen stehen bleiben, die unangenehm sind. Und dadurch, dass ich da drin dann relativ entspannt stehen bleiben kann, kann ich damit auch anders umgehen, kann anders in Beziehung gehen. Wir können ja oft das äußere Unangenehme gar nicht verändern. Aber wir können anders damit in Beziehung gehen, anstatt wegzulaufen oder draufzuhauen oder irgendwas zu tun, was wir schon immer so getan haben. Und das war für mich schon sehr einschneidend, dass ich gemerkt habe im Laufe meines Lebens, dass ich das immer noch kann, immer besser kann. Und dadurch hat sich sehr, 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 sehr viel geändert. Also ich würde sagen, fast grundlegend was verändert. Denn wir begegnen ja immer unangenehm. Wir haben oft unangenehme Emotionen. Und wenn wir das nicht wahrnehmen und dann auch noch davor unbewusst weglaufen oder draufhauen, je nachdem, wie wir so gepolt sind, also je nachdem, wie wir sozusagen was gelernt haben, dann ist das für mich ein ganz starkes Zeichen von Resilienz. Ich kann hier stehen bleiben, ich kann entspannen und ich kann die Situation so nehmen, wie sie ist und adäquat darauf reagieren, anstatt in gefangen zu sein in bestimmten Verhaltensmustern und Gewohnheiten. Und das hat mir in vielen, auch in meiner Profession natürlich, als Coach, als Beraterin, wahnsinnig viel geholfen und hat mich im Laufe der Jahre immer resilienter werden lassen. Und natürlich dazu kommt, dass ich gelernt habe, dadurch auch mich selbst besser zu steuern, diese inneren Zustände wahrzunehmen. Meine Anpassungsfähigkeit ist unglaublich stark geworden. Ich fühle mich manchmal wie so eine Amöbe. Und das hilft mir einfach in vielen Bereichen, ja, ob das privat ist, ja, also in Beziehungen, kennt ja vielleicht auch jeder, ne, wo wir schon mal schnell, wenn der Knopf gedrückt wird, uns unangenehm wird, auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und diesen Moment zu haben, wo ich zurücktreten kann, weil ich die Situation erstmal so sehe, wie sie ist, einmal durchatmen und dann zu überlegen, okay, was mache ich jetzt? Wie reagiere ich da drauf? Wie gehe ich in Beziehung damit? Und ich glaube, wenn das Menschen auch in Organisationen könnten, Teams könnten, die Organisation an sich kann, ja, also auch nicht gleich auf einen unangenehmen Kontext auf dem Markt gleich in Reaktion zu gehen, sondern erstmal innezuhalten, das wahrzunehmen, was ist da eigentlich? Ich glaube, dann würden wir wahrscheinlich, das ist aber nur meine Hypothese, würde es Organisationen an sich besser gehen und sie könnten vor allem ihr Potenzial mehr nutzen. Mhm. Das ich weiß jetzt nicht, ob das eine Antwort auf die Frage war.
Doch, doch, auf jeden Fall. Weil da ganz viel, also auf verschiedenen Ebenen resoniert das sehr. Wir hatten das relativ einfache Beispiel im Vorgespräch ja mit dem Fahrradfahren und dem Snowboarden bei mir, ne? Genau. Snowboarden ist für mich das, wo ich Ruhe finde und was ich quasi meditativ empfinde, weil da nichts anderes passiert. Und das Fahrradfahren passiert eigentlich nur, um im Winter Snowboarden gehen zu können. Aber ich nehme das überhaupt nicht irgendwie als das, ne, das muss ich halt machen, fertig. Und da sagtest du, ja, das ist aber deine Entscheidung, wie du das nimmst, ne? Und was du dann damit machst. Also das Fahrradfahren genauso als was Meditatives verwenden, wenn du dich auf die Sache einlässt und nicht nur die Aktivität siehst, die notwendig ist.
Genau, also wir hatten ja auch darüber gesprochen und das glaube ich auch, dass wir das Spüren und Fühlen sehr verloren haben. Ja, also viele Menschen auch durch die Tatsache, den ganzen Tag am Screen zu sitzen, dann die Menge an Aufgaben, die zu erledigen sind, der Druck, der da ist, dann spüre ich was Unangenehmes, aber ich fasse das nicht so richtig und bin halt mit den Aufgaben, mit dem Außen beschäftigt. Und ich glaube, viele Menschen haben verloren, sich auch mit dem Innen zu beschäftigen und dass das eine Auswirkung auf das Außen hat. Also beides ist ja miteinander verwoben und in Wechselwirkung. Und dieses Spüren und Fühlen, was eigentlich ist, oder beim Fahrradfahren wirklich wahrzunehmen, dass ich Fahrrad fahre und damit präsent zu sein, das stärkt diese Fähigkeit. Ja? Und das können wir ja so häufig am Tag machen. Ja,
ich muss gerade jetzt die Woche wieder beim Fahrradfahren, das ist echt geschmunzelt, weil ich statt Fahrrad zu fahren und nur Fahrrad zu fahren, habe ich nebenbei noch einen Vortrag geguckt und habe noch irgendwas anderes gedacht und es waren irgendwie 1000 Dinge. Und ich dachte, das hätte man auch anders machen können und hätte damit wahrscheinlich viel mehr erreicht, weil ich glaube, in der Rückschau habe ich von dem Vortrag nicht besonders viel mitbekommen. Und vom Fahrradfahren war es halt nur ein Abarbeiten. Ich glaube, das Abarbeiten ist ja das, was du auch gesagt hast, ne? Dass gerade in so Situationen, wo oder in Gesamtumständen, wo der Druck auf Menschen, auf Organisationen größer wird, wo die Irritationen größer werden, die Scheuklappen runtermachen und Aufgaben nur abarbeiten, das führt ja nur dazu, dass Output erzeugt wird. Aber wer guckt denn dann eigentlich noch auf den Outcome? Ne? Das ist ja eine schwierige Kiste. Genau. Und was mache ich dann zum Erfolg? Mache ich zum Erfolg, dass ich eine Liste von Aufgaben abgearbeitet habe oder dass die Aufgaben einen Wert erzeugt haben in irgendeiner Form, ne? Was auch immer dann der Wert ist. Aber
Der Wert oder eine Qualität, ja, genau. Und dazu kommt ja natürlich auch, wir sind ja Menschen, wir haben Gehirn, unser Gehirn hat eine begrenzte Aufmerksamkeitskapazität. Und wenn wir zu viel Aufgaben nacheinander einfach nur abarbeiten, von einem zum anderen, führt das dazu, dass wir diese Energie relativ schnell verbrauchen und dann sowieso nicht mehr in der Lage sind, uns selbst zu steuern. Ja, und das kommt ja noch on top dazu, ja, dass wir auch als Menschen eben biologische Wesen sind, die bestimmte Begrenztheiten haben. Ja, und das wenn wir das jeden Tag übergehen und nicht, wie du jetzt zum Beispiel sagst, einmal am Tag oder zweimal am Tag fahre ich Fahrrad, bewusst, da bin ich nur beim Fahrradfahren und habe quasi auch eine Regenerationsphase, wo ich loslasse von dem Üblichen, ja, ich muss mich andauernd beschallen oder ich muss dies und das tun. Wenn ich das nicht tue, regeneriere ich auch sozusagen meinen präfrontalen Kortex nicht oder die Energie, die mein Gehirn braucht, um wieder gut zu arbeiten, um fokussiert zu sein, um Qualität aufrecht zu erhalten, um sich mit meiner eigenen Weisheit, mit meinem Wissen zu verbinden, das einfließen zu lassen. Das funktioniert dann eben auch nicht mehr. Ja, und dann bin ich einfach nur noch wie so wie ein Roboter fast gesteuert, ja, und erledige, 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 denke, 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 aber komme eigentlich nicht dazu zu überlegen, macht das eigentlich Sinn, was ich tue? Ist das die richtige Priorität gerade heute? Hat das einen Mehrwert für andere? Hat das einen Impact auf unsere Strategie oder auf das, was wir erreichen wollen? Oder auch im Privatleben? Es gilt ja da genauso, ja. Also diese Fragen kommen gar nicht mehr auf und können auch gar nicht mehr beantwortet werden, wenn die Taktung so eng ist.
Hm. Jetzt sagtest du, dass man kann dieses, das ist ein Skill, den man erlernen kann. Ich glaube, ich würde gerne noch ein Stückchen da lang gehen, erstmal auf dem persönlichen, auf dem Ich-Sein. Mhm. Was würdest du denn sagen, wo ist denn eigentlich ein guter Startpunkt, um sich damit auseinanderzusetzen, um diesen Skill irgendwie für sich greifbar zu machen?
Also wir haben ja, ich habe ganz viel Untersuchungen in Organisationen auch gemacht und haben oder auch andere Forschung gelesen und haben eben festgestellt, dass Resilienz, ich sag mal so, auf 4 Ebenen trainiert werden kann. Ja, und das heißt nicht, dass alle 4 Ebenen andauernd immer präsent sein müssen. Ja, das wird ja dann auch oft so genommen. Ne? Also ich will jetzt resilienter werden, jetzt mache ich aber auch alles. Ne? also und da haben wir
kurzer Schwank am Rande. Der Markus Andrezak, Grüße, sagt immer, der ist ein großer Sportler, ne? Und er sagt immer, eigentlich ist Produktarbeit zum Beispiel, ne, ist sowas, wo die Leute immer versuchen, ganz schnell ganz viel Erfolg zu haben. Ja. Aber er sagt, wenn man sich so Ausdauersportler anguckt, man kann davon ausgehen, dass das, was wir da machen in der Produktentwicklung, Ausdauersport ist, dann sind es immer nur ein paar Prozent, die jedes Jahr mehr werden. Aber das eben kontinuierlich.
Ja, ja.
Und das ziehen die ganz konsequent durch. Ne? Das,
genau.
Aber ja, ich kann es sofort, bin auch so ein Typ, wenn ich das dann sehe und denke, okay, Resilienz, das, dann mache ich das alles zusammen und dann muss das doch schnell gehen und dann habe ich das doch in der Tasche und dann ist das doch gut, ja, dann ist doch diese Fähigkeit da. Deshalb musste ich gerade so lachen, weil ich bin genau so ein Typ.
Ich habe mal der Führungskraft nach einem Resilienztraining und dann habe ich denen nur die Aufgabe gegeben, dass die 2-mal am Tag 1 Minute innehalten. Und dann haben die alle gelacht, ne? Also und fanden das auch lächerlich, ne? Also ob ich nicht noch ein paar mehr Aufgaben für sie hätte. Ja. Aber dann 3 Wochen später, als wir uns getroffen haben, dann war dann doch auch die 2-mal 1 Minute zu viel. Ne? Also kleine Schritte, ja, weil wir so schnell im Alltag auch vergessen, was wir uns vorgenommen haben, ja. Also, aber da können wir ja noch mal hinschauen. Also auf der Resilienzebene haben wir so 4 Kategorien. Das ist einmal natürlich auf der tatsächlich individuellen physischen Ebene, also was gebe ich dem Körper zu essen, wie esse ich, habe ich gute Schlafroutinen, kann ich mich nachts wirklich erholen oder ist mein Schlaf sehr oberflächlich, gestört, immer wieder wach, bewege ich mich genug, weil wir sind biologische Wesen, wir brauchen Bewegung, ernähre ich mich gut, habe ich schon gesagt, und sorge ich auch für eine sehr bewusste Atmung, ja. Das sind so Resilienzfaktoren, die auch messbar sind, aber vor allem auch wichtig sind, weil die Physiologie, also unsere Physis, sehr starken Einfluss auf unser Gehirn, auf unser Denken, auf unsere ganze Sichtweise hat. Und dann gibt's die mentale Ebene, also die Frage, wie kann ich meine Aufmerksamkeit halten? Ist mir bewusst, worauf ich fokussiere? Kann ich die steuern, die Aufmerksamkeit? Oder ist die sehr disruptive? Ja? Also wird die andauernd so getriggert, von jedem kleinen Reiz springe ich da drauf und bin andauernd zwischen Handy und hier und da und dort. Und dann auch diese positive Sichtweise, ne? Also das Mindset, wie schaue ich denn auf die Welt, wie schaue ich auf mich, wie schaue ich auf andere. Und dann gibt's die emotionale Ebene, also kann ich meine Emotionen wirklich spüren, kann ich die halten und kann ich mit denen auch freundlich umgehen, wenn sie unangenehm sind. Und dann gibt's die soziale Ebene als 4. Das ist so die Verbindung zum Purpose. Also macht das Sinn, was wir hier tun? Kommen wir oft zusammen? Haben wir gute Verbundenheit in der Organisation oder im Team? Oder fühle ich mich verbunden mit anderen? Und sorge ich auch für Verbindung? Und das andere Thema ist dann die Empathie und Fürsorge füreinander, die sehr stark auch die Resilienz stärkt. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass tatsächlich das Thema Schlaf, dann diese Aufmerksamkeitsregulation, die Verbindung zum Purpose und diese Verbundenheit im sozialen Kontext die stärksten Faktoren sind, die Resilienz tatsächlich sehr schnell beleben können. Ja? Und das sind alles Skills, die ich lernen kann. Ne? Da kann ich Gewohnheiten etablieren, die ich dann sozusagen übe. Darunter aber, wenn ich das noch kurz anschließen darf, liegt für mich immer das Thema Creating Space, also Raum schaffen. Wir sind in so einer hohen Geschwindigkeit, dass selbst wenn wir Resilienz verstehen, selbst wenn wir die Skills verstehen, die nicht schwer sind, die wir etablieren können, haben wir verlernt, diszipliniert uns wieder Raum zu schaffen. Wie gesagt, 2x1 Minute war zu viel. Das haben die nicht hingekriegt. Haben die vergessen in ihrem Flow, in ihrer Geschwindigkeit. Das heißt, für mich davor steht auch noch, wie können wir eigentlich entschleunigen? Und damit meine ich nicht schnarchen und schlafen, sondern einfach nur ein Tick langsamer werden, damit wir überhaupt in der Lage sind, uns zu steuern. Und Raum zu schaffen, geistigen Raum, aber auch tatsächlich zeitlichen Raum. Ja. Wenn ich nicht Zeit etabliere, um zu reflektieren, dann werde ich auch nicht lernen. Ja. Mhm. Oder nur durch Schmerz lernen.
Das hört man ja immer noch in Organisationen. Ne? Bring the pain forward, ja, so lernt man am besten. Immer ein schönes Ding in der IT, was ja tatsächlich als, ich würde schon fast behaupten, als Methode benutzt wird. Ne? Und dann, also wenn es weh tut, dann machst du halt öfter. Ne? Und dann machst du es so lange, bis du dafür sorgst, dass es nicht mehr weh tut. Weiß ich mal gar nicht, ob dieses Narrativ so hilfreich ist. Wo ich gerade so etwas stehen geblieben war bei deiner Erzählung, war diese Purpose-Sache. Da hatte ich mich gefragt, wie ist denn das mit dem, jeder muss ja für sich Purpose finden.
Ja, genau.
Ne? Und Organisationen wollen aber auch gerne einen Purpose verteilen.
Genau.
Und ich kann mich an lange Diskussionen darüber erinnern, ob denn das okay ist oder ob das nicht okay ist. Oder ob das, also wenn Organisationen Purpose haben, ist denn das übergriffig, wenn die Organisation dem Einzelnen sagt, guck mal, das ist der Purpose?
Ich glaube, so funktioniert es nicht. Also ich glaube, eine Organisation braucht einen Purpose und braucht auch einen Purpose im Sinne von, Mensch, da fühle ich mich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sehr, da sehe ich mich wieder, da kann ich für gehen, da habe ich Energie, um diesen Purpose zu unterstützen. Und das muss natürlich in irgendeiner Form auch resonieren, generell mit meinem Purpose, ja, den ich vielleicht im Leben habe, wenn ich einen habe. Also viele Menschen sind sich gar nicht bewusst darüber oder wissen noch gar nicht, was ist denn eigentlich das, was mir Sinnhaftigkeit erschließt in meinem Leben. Aber ich glaube, Organisationen brauchen Purpose. Ich glaube, den kann man nicht überstülpen, das geht nicht, sondern man resoniert mit dem oder man resoniert nicht mit dem. Ich glaube aber, wenn man nicht mit dem resoniert, was eine Organisation eigentlich in die Welt bringen möchte, wenn das so gegen die eigenen Werte geht, ist das kein leichtes, ja, da drin zu bleiben und da wirklich engagiert vor allem zu bleiben, auf lange Sicht gesehen. Und man muss natürlich immer gucken, Purpose ist auch gerade schick. Viele Organisationen machen dann einen tollen Purpose, aber der widerspricht dann manchmal auch dem Produkt oder der Art und Weise, wie intern mit Mitarbeitenden umgegangen wird. Also da gibt's ja viele Ebenen, ne, auf die man schauen kann. Aber wenn das matcht, wenn das ein guter Purpose ist, wenn das Produkt damit übereinstimmt, wenn die Kultur damit übereinstimmt und das auch noch meine Werte in irgendeiner Form vertritt, glaube ich, ist das ein ganz hoher Faktor für eine gesunde Resilienz.
Mhm. Und würdest du zustimmen, wenn ich sage, dass, also es, wenn das alles zusammenkommt, dann ist es eine tolle Sache. Wir dürfen aber nicht hergehen und sagen, wer den Purpose nicht teilt, der darf hier auch nicht mitspielen.
Nein, ne? Auf keinen Fall.
Das ist ja, ist so eine Unterhaltung, die findet schon statt.
Ja.
Und zwar aus beiden Richtungen. Ne? Dass Mitarbeitende kommen und sagen, aber wenn das Unternehmen meinen Purpose nicht teilt, dann muss das Unternehmen seinen Purpose verändern, bis der zu meinem passt. Und das ist so ein, manchmal finde ich das wie so ein Wettkampf, ne? Welcher Purpose setzt sich denn jetzt durch? Meiner oder der von dem Unternehmen und dann wird darum gerungen und jeder will Recht haben. Und irgendwie kommt es aber manchmal zumindest gefühlt zu so einem Wettrüsten von Argumenten statt einem Feststellen, okay, guck mal an der Stelle, können wir das gut miteinander in Verbindung bringen und an der Stelle eben nicht. Aber das ist ja nicht dramatisch, ist ja nicht schlimm.
Man kann auch nicht jedem gerecht werden, das geht auch nicht. Sonst würde wahrscheinlich nie ein Purpose zustande kommen, aber es ist natürlich gut, in der Erarbeitung dessen möglichst viel Beteiligung auch zu ermöglichen. Nicht für jeden, das ist nicht machbar. Und wenn der Purpose nicht zu 100% übereinstimmt, dann ist das auch okay. Dann kann ich eben, wenn ich resilient bin, auch damit umgehen. Ja, dann kann ich mich auf meine Sinnhaftigkeit, ne, die Arbeit kann ja trotzdem Sinn erzeugen. Ja, und ein Purpose von einer großen Organisation kann sein, dass dann in einem Department ganz anders gearbeitet wird und das passt zu mir und das ist super, auch wenn ich mit dem Purpose nicht ganz so viel anfangen kann. Also das ist nicht alles vom Purpose abhängig. Ich will nur sagen, wenn das zusammenklickt, dann ist das natürlich sehr stärkend.
Ja, klar. Also das da bin ich sofort dabei, wenn die Sachen gemeinsam entstehen. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Unternehmen eher Purpose auf so einer Schauseiten-Ecke platzieren und sagen, guck mal, so wollen wir sein. Und dann am Ende passt das alles nicht zusammen. Zumindest gab es früher mal gute Leute im politischen Kabarett, die das ganz fantastisch auseinandergenommen haben. Ich erinnere da an Georg Schramm. War irgendwie gut.
Und es wird halt da drin oft, ne, wenn ich das nochmal betonen kann, da mit dem Thema Purpose geht natürlich auch einher das Thema Verbundenheit, was ich benannt habe. Wir sind soziale Wesen, ja, und jetzt ist aber aus diesem sozialen Wesen ein virtuelles soziales Wesen geworden. Wir wachsen in einem sozialen Kontext aus, unser Gehirn ist sozial vernetzt, ja. Und will auch soziale und braucht auch die Nahrung von sozialen Kontakten. Und wir sehen zwar viele Menschen jeden Tag in Meetings, eins nach dem anderen, in Organisationen, auf Social Media sind wir irre vernetzt, aber wir sind nicht verbunden deshalb. Ja. Diese Verbundenheit spielt eine große Rolle und geht leider aus meiner Sicht, was ich beobachte in Unternehmen, mehr und mehr verloren.
Ja. Würdest du einen Unterschied zwischen einer persönlichen Verbundenheit und einer Verbundenheit auf einer kollegialen mitarbeitenden Ebene ziehen?
Du meinst im Privatleben oder im...
Ja, ist das ein Unterschied, die Art von Verbundenheit? Oder ist das für dich gleichgesetzt?
Ich glaube, sie drückt sich natürlich anders aus oder es gibt andere Gespräche natürlich und eine andere Form der Intimität. Aber als Mensch miteinander verbunden zu sein... Also das heißt, sich zu spüren, in Resonanz zu sein, gut zuzuhören, Empathie zu zeigen, das finde ich, ist auf am Arbeitsplatz genauso wie auch privat. Aber privat habe ich natürlich, wenn ich mit einer engen Freundin zusammen bin, eine ganz andere Intimität, andere Themen, andere, ich sag mal, Tiefen, ja, von den Themen her. Aber die Resonanzfähigkeit, die Fähigkeit, tief zuzuhören, da zu sein, präsent zu sein, diese Verbundenheit ist am Arbeitsplatz auch da und sollte auch da sein.
Ich hatte deshalb gefragt, weil so eine Unterhaltung passiert mir relativ oft, dass es dann in Teams heißt, jetzt pass mal auf, wir müssen wir stärker zueinander finden, was auch immer zueinander finden bedeutet. Und dann wird das relativ zügig gleichgesetzt mit, wir müssen nach der Arbeit gemeinsam Dinge tun. Wir müssen, wir müssen abends gemeinsam weggehen. Am besten ist, wenn wir alle jetzt gemeinsam in Urlaub fahren. Und da denkst du immer, nee, Leute, lasst mal das mit dem Privaten beiseite. Das ist ja hier immer noch, also es ist immer noch Arbeit und ich verstehe, dass es eine Form, diese Form von Verbundenheit braucht. Die sollte ja auch entstehen, wenn man gemeinsam als Team agiert. Also wie kann ein Team ohne eine Form von Verbundenheit eigentlich agieren? Das kann ja gar nicht sein.
Aber Verbundenheit ist kein Event, ne?
Also genau, es ist kein Event.
Verbundenheit ist eine zwischenmenschliche Qualität, die im Unternehmen gelebt werden kann als kulturelles Element, ja? Also wir sehen uns, wir nehmen uns wahr, wir geben uns Feedback, wir schätzen einander, wir sind respektvoll, was uns aber nicht daran hindert, auch kritisch natürlich miteinander zu sein. Also all diese Resonanzfähigkeiten, das ist ja das, woran ein Unternehmen auch oder wovon ein Unternehmen dann profitieren kann, weil wir dadurch das Wissen natürlich lieber teilen, weil wir dadurch uns nicht zurückhalten, weil wir, wenn wir tief zuhören, Informationen bekommen, die wir sonst nicht bekommen hätten oder vergessen hätten und so weiter. Ja, also da gibt's ja ganz viele gute Gründe für. Und das ist die Verbundenheit, wenn ich über soziale Verbundenheit im Unternehmen spreche. Ich spreche hier nicht über, wir gehen abends ein Bierchen trinken und dann erzählen wir uns mal so richtig, was wir so in den Ferien gemacht haben. Das ist auch nett. Das kann ja auch mal sein, aber das ist, hat nichts mit jetzt erstmal sozialer Verbundenheit, mit der Qualität der zwischenmenschlichen Resonanz zu tun.
Hm. Aber es ist schwer zu vermitteln, oder? Also manchmal hat man das auch in so Vorstellungsgesprächen, ne, wo jemand dann, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann BewerberInnen da sitzen und sagen, ich verbringe noch so viel Zeit mit den Leuten hier auf Arbeit, da will ich auch ein privates, gutes Verhältnis zu den Leuten haben. Und das ist mir wichtig, dass der Raum zwischen Arbeit und Privaten offensichtlich nicht so getrennt ist. Mhm. Und am Ende, natürlich kann man den auch nicht trennen, ne, weil es ist... Als Mensch sind, wir können ja nicht sagen, jetzt bin ich der Mensch, der auf Arbeit ist und jetzt bin ich der Mensch, der im Privaten ist, sondern ich bin ja immer noch der Mensch. Ja? Und dass da sicherlich irgendwelche Übergangsräume da sein müssen, dann die Räume von Arbeit und Privaten verbinden.
Aber ich glaube, wenn man ja wirklich, wenn man das so mehr im Sinne von, also Teams können ja auch solche Gewohnheiten trainieren, ne? Das mache ich häufig mit Teams in, dass die sich vornehmen, in Meetings nur einen Tauch langsamer zu sprechen, dass wir das Zuhören üben, dass wir klare Strukturen haben da drin. Man kann Empathie trainieren. Also es gibt ja ganz viel, was dann Schritt für Schritt trainiert werden kann. Ne? Da komme ich auch wieder immer wieder an den Punkt, dass wenn man dann so einen Workshop hat mit Teams und dann sind die total begeistert und ab morgen machen wir das alles. Und das geht eben nicht. Eine einzige Sache nehmen wir uns jetzt mal einen Monat lang vor. Und dann nach dem Monat resonieren wir mal und reflektieren, was hat das einen Unterschied überhaupt gemacht oder nicht? Also, ja. Und dann vielleicht die nächste kleine Sache. Also so ein langfristiges, eine Lernschleife zu sehen. Und natürlich, je mehr wir davon etabliert haben, umso leichter fallen dann die anderen Skills, ja. Das ist ja, die stehen ja auch in Wechselwirkung zueinander, ne? Wenn ich mich im Team wohlfühle, bin ich entspannter. Wenn ich entspannter bin, kann ich wahrscheinlich besser schlafen und so weiter. Also, das ist ja nicht getrennt voneinander, ja. Aber viele wollen eben mit allem gleich anfangen, also so Falk-mäßig, ne?
Ja, stimmt, ja.
Ja, und, aber es ist gut, mit einer kleinen Sache zu starten und die aber dann wirklich konsequent zu üben. Ja. Wir denken immer, das fällt so vom Himmel. Ne? Wir können die Dinge einfach üben. Ja. Wir können die trainieren und dann merken wir irgendwann, oh, es wird was besser, es verändert sich was, fühlt sich anders an. Manchmal ist es gar nicht so greifbar. Ja.
Aber das ist ja in der Organisation dann auch schwierig, ne? Wenn man, also ich musste gerade daran denken, wenn ich was nicht gut leiden kann, dann sind es diese 30-Minuten-Termine, ja. Das ist natürlich per se auch Quatsch, weil es gibt auch Termine, die kann man gut in 30 Minuten erledigen. Das ist gar nicht die Frage. Ne? Es hat sich aber eingebürgert, bei einigen Leuten, die ich kenne, so 30-Minuten-Termine als Standard zu setzen. Und dann, mein Eindruck ist immer, da findet nicht Kommunikation statt, sondern da werden Informationen hingelegt, die man dann mitnimmt und dann ist gut. Statt sich damit in dem Moment dann wirklich auseinanderzusetzen. Und ich kann die Kollegen, die sagen, ich habe aber keine Stunde Zeit, total gut verstehen.
Ja.
Ne, weil das ist ja deren Empfinden. Die sagen, ich hab 10-mal eine halbe Stunde oder was zur Verfügung am Tag und die muss ich halt nutzen. Weil sonst mein Arbeitsberg ja nicht geringer wird. Und jetzt kommst du und sagst, du willst aber nur Stundentermine machen. Dann zwinge ich denen ja quasi meinen Rhythmus auf, weil ich sage, dein Rhythmus ist Quatsch. Das ist ja auch nicht so einfach. Wie gehst du damit um?
Also ich bin dann erstmal neugierig. Also per se erstmal ist Neugierde da. Wieso eine halbe Stunde? Ich denke, länger wäre gut. Oder also ich glaube, oft sind so schnell auch Bewertungen da darüber, ne, dass ob eine halbe Stunde schlecht ist oder eine Stunde schlecht oder nicht gut oder anderthalb Stunden ganz furchtbar, um Gottes Willen. Sondern erstmal eine Neugierde zu entwickeln, wozu das hilfreich ist. Was wäre denn der Mehrwert überhaupt von einer halben Stunde? Was ist der Mehrwert von einer Stunde? Und darüber überhaupt mal, das merke ich sehr oft in Organisationen, ja, da gibt's welche, die genau dieses Thema haben, ne? Also ob halbe Stunde, 45 Minuten, eine Stunde, anderthalb Stunden, manche brauchen immer anderthalb Stunden. Und dann gibt's da oft direkt Unmut darüber, anstatt erstmal zu schauen, wann ist es denn sinnvoll, wirklich eine halbe Stunde zu haben? Wann ist es hilfreich, anderthalb Stunden zu haben? Und wozu soll es dienen? Und je nachdem, wie wir auch uns vorbereiten können für Gespräche oder für Auseinandersetzungen, kann es dann kürzer oder länger sein. Ja? Mhm. Und das hat auch, dieser Halbstunde-Termin hat natürlich viel mit dieser Aufgabenerledigung zu tun, ja, mit diesem getakteten eine Aufgabe nach der anderen und nicht zu verstehen, vielleicht manchmal ist es ja auch genau richtig, manchmal zu verstehen, wir brauchen Resonanz, wir brauchen auch Verbundenheit, wir müssen uns auch mal sozusagen zurücktreten und auf die Sachen schauen von außen und müssen mal gucken, was ist da gerade für eine Systemdynamik, was passiert da gerade, anstatt nur bei den Aufgaben zu bleiben, die ja ganz unten im Operativen hängen. Mhm. Mhm. Und sich damit zu beschäftigen und dass es da kein richtig und falsch und kein gut und kein schlecht gibt, sondern eine Sinnhaftigkeit. Und manchmal macht auch 15 Minuten Sinn.
Total, ne? Ich erzähl gerne die Begriffserklärung für Erfolg von Götz Werner, was ich die so toll fand. Der hat immer gesagt, Erfolg ist im Wort schon angelegt, ne? Das ist eine Folge von etwas, nämlich von dem Gelernten, mit dem man dann genau an die Stelle kommt, an der man gerade den Erfolg feststellt. Heißt aber auch, wenn man an einen anderen Ort möchte, dann muss man etwas anderes lernen, damit man dann dahin kommen kann. Deshalb war das vorhin, und da bin ich gerade nochmal drauf zurück, weil das fiel für mich gerade miteinander zusammen, also das passt irgendwie so in so einen Raum, lass uns mal bei dem Begriff bleiben, Raum von Aufgaben abarbeiten bedeutet so ein bisschen auch eine starke Fokussierung des Außen nicht mehr wahrnehmen und damit die Fähigkeit auch nicht so einfach zu haben, auf das System drauf zu gucken und zu überlegen, was passiert da gerade in der Dynamik, wie geht denn das gerade? Und dieses Raum, und das hattest du auch als Ergebnis von Resilienz oder als Outcome von Resilienz vorhin bezeichnet, zumindest hatte ich es so verstanden, dass da eigentlich Lernen auch ermöglicht wird.
Genau.
Und ich glaube, das ist doch, also Varianz zu schaffen in einem Raum, sich bewegen zu können, diesen Raum gestalten zu können, um damit lernen zu können, das sind ja genau die Dinge. Und das ist doch das, wo letztlich auch der Platz da sein muss und eben nicht das Abarbeiten, das ausschließliche Abarbeiten. Genau. Mein Eindruck ist, es sind aber auch da so im Grunde genommen schon Lager, ne? Die sagen, wir müssen jetzt erstmal in Ruhe analysieren und dann müssen wir in Ruhe arbeiten. Und die anderen sagen, wir haben schon mit der Minute, die wir analysiert haben, eigentlich die Chance verpasst, was zu arbeiten. Und durch das Arbeiten stiften wir ja quasi den Raum. Wie kann man denn aus deiner Sicht diesen Raum gut aufspannen und dann auch halten? Meistens ist ja das Aufspannen gar nicht so schwer, sondern das Raum halten, diese Beweglichkeit, diese Varianz behalten.
Also glaube ich, das braucht gar nicht so viel dafür, aber man muss es halt tun. Und das hat viel mit dieser Verbundenheit nach innen zu tun, ja. Und also wenn ich gut verbunden bin mit mir, ne, also ich bin zentriert, ich bin nicht zu angespannt, ich bin aber auch nicht komplett entspannt, ja, sondern ich habe diese Mischung aus Wachheit und Entspanntheit, ja, aber ich bin auch wach, ich bin präsent, ich bin da. Dann habe ich die Fähigkeit, das, was um mich herum passiert, wirklich wahrzunehmen, ja, und dann kann ich damit in eine gute Resonanz kommen, ja, in eine Resonanz, die aus meiner Sicht zumindest angemessen ist. Und das muss ich kultivieren, das muss ich immer und immer und immer wieder kultivieren, weil es mir zwischendurch mal wieder wegrutscht, ja. Und ich würde das gar nicht in zwei Lager aufteilen, also die einen, die sagen, naja, schnell, 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 und die anderen, oh, langsam, langsam. Es geht nicht um langsam und es geht auch nicht um schnell, sondern es geht darum, das, was wir tun, bewusst zu tun und eine bewusste Entscheidung treffen zu können aufgrund dessen, der Fakten oder des Spürens, des Wahrnehmens, was gerade ist. Und wenn wir das zu schnell tun, wenn das natürlich Dinge sind, wo nichts dranhängt, dann können wir das zacki-zacki machen. Mhm. Aber es gibt ja viele Momente am Tag, wo etwas dranhängt, wo es sozusagen im System dann eine Kettenreaktion gibt. Ja, es hat ja immer einen Impact auch auf andere, die drumherum stehen, liegen, arbeiten. Und dann mit einer Bewusstheit daran zu gehen. Und die meisten Menschen denken ja, wenn wir sozusagen diese Phase der Entschleunigung nehmen, dann wären wir viel zu langsam. Ich glaube, wir wären dann viel schneller, weil so viel Fehlentscheidungen oder habitualisierte Entscheidungen, die zu nichts führen, wegfallen. Ja, also wir werden quasi schneller über bewusstere Entscheidungen, wo wir viel mehr Kanäle als Ressource nehmen können, um die Entscheidung zu treffen. Oft treffen wir sie entweder habitualisiert oder wir hören uns nur ausschließlich Fakten an. Und wir schneiden das Spüren, das Wahrnehmen, das Fühlen ab als Ressource, auch Informationen zu bekommen für eine fundierte Entscheidung. Und das können wir nur, wenn wir einen Tick entschleunigter sind. Und ich sage wirklich nur einen Tick entschleunigter. Es ist kein, wir brauchen jetzt 3 Stunden Ruhe, damit wir uns spüren können. Und so nicht. Und deshalb, glaube ich, kann das sehr gut zusammengehen. Und manchmal sind wir uns bewusst, dass es eine alltägliche Entscheidung, Tick in the Box, ganz schnell. Ja.
Ja. Das finde ich total spannend, weil das ein Thema ist, was mich auch umtreibt. Gerade bei IT-Produkten geht ja viel über Ziel, Lösung, Problem. Ne? Da wird in dem Begriffsraum wird da viel hantiert. Und häufig findet man aber Situationen, wo jemand ein Ziel hinlegt oder eine Lösung hinlegt oder ein Problem hinlegt. Und das liegt dann da und dann wird viel über dieses Problem gesprochen oder über die Lösung gesprochen oder über das Ziel gesprochen. Aber kaum jemand spricht darüber, wie derjenige zu diesem Problem oder zu dieser Lösung oder zu diesem Ziel gekommen ist. Ich finde immer das eigentliche Ergebnis gar nicht so spannend. Ich finde viel spannender, mit welchen Variablen, mit welchen Dingen jemand für sich diese Konstruktion herstellt von Problem, von Lösung, von Ziel. Ne? Und das ist ja das, was du, glaube ich, auch gerade beschrieben hast. Ne? Und dafür braucht man halt den Raum und dafür muss man sich damit, glaube ich, auseinandersetzen, weil das Verstehen, wie jemand ein Problem konstruiert oder eine Lösung konstruiert hat oder ein Ziel konstruiert hat, führt ja am Ende dazu, dass ich viel eher meine Aktivitäten dahingehend ausrichten kann. Dann soll auch nicht handeln handeln sein. Ja, da kann man ja auch sagen, ich kann mich damit eben nicht verbinden. Ich höre dein Ziel, kann aber, wie du das dahingestellt hast, mit welchen Mitteln du das dahingestellt hast, also im Sinne von Konstruktion, kann ich gar nichts anfangen. Sorry, aber ich könnte jetzt irgendwas machen, aber es hätte keinen Impact. Und da kommt ganz viel Zeug her, was dann lange dauert und extrem kostspielig ist.
Absolut. Aber es startet schon eben am Anfang, wo haben eigentlich die Menschen in der Organisation ihre Aufmerksamkeit? Ja? Und je nachdem, wo ich die eben halte, wenn ich die nur in der Aufgabenorientierung halte, dann passieren ja solche Sachen. Ne? Und ich glaube, auch in dieser Geschwindigkeit und der reinen Aufgabenorientierung, also ich muss erledigen sozusagen, kommen auch sehr viele genau diese Konflikte oder Spannungen zustande. Ja? Weil wir dann kurz aufblicken, dann sehen wir irgendwas, was uns missfällt und dann auch unbewusst hauen wir da drauf oder wenden uns ab, was dann wieder zu Missverständnissen und so weiter. Ne? Das ist wie so eine Kettenreaktion, weil wir nicht wach genug sind, zu sehen, was eigentlich wirklich gerade passiert. Das klingt verrückt, aber die meisten bemerken das nicht.
Ja. Wenn man dir zuhört, ich bin ja permanent am Nicken, ne? Das kann man jetzt nicht sehen, weil das ja ein Podcast ist und kein Videocast, aber ich bin ja eigentlich die ganze Zeit am Nicken und denke, ja, das will ich auch, das hört sich auch alles gut an. Nach wie vor, ich habe jetzt verstanden, ich darf nicht alles auf einmal machen, das wird wohl nicht funktionieren, ich muss in Ruhe die Sachen angehen. Warum ist denn das Thema nicht in allen Unternehmen so präsent, wenn es so viel Gutes mit sich brächte?
Also ich glaube, zum einen ist es schon präsent. Also das Thema Resilienz an sich ist schon präsent. Es ist nur leider verstanden als, das soll mal der Einzelne in unserem Akademieangebot, soll mal so ein 2-Tage-Resilienztraining machen und dann ist gut. Also so wird häufig leider nicht gesehen, dass das eigentlich ein Thema ist, was deshalb notwendig ist, eine resiliente Kultur zu schaffen, weil die Transformation, die passiert, und zwar in jedem Unternehmen, ja, also KI kommt jetzt, das wird ganz viel verändern, neue Geschäftsmodelle müssen geschafft werden, viele Unternehmen, ja, werden nicht mehr existieren in ein paar Jahren, andere werden neu kommen, also das Thema Transformation ist da, das ist präsent. Und Resilienz ist für mich eines der Themen, die die Transformation unterstützen können. Ja? Die Organisationen sind derzeit wirklich gestresst, stark unter Druck. Und eine gestresste Organisation kann sich gar nicht transformieren, weil sie genauso auf ihre habitualisierten Denk- und Sichtweisen zurückgreift wie ein gestresstes Individuum. So, dann ist die Frage, wie kann die Organisation in einen, ich nenne das jetzt mal ruhig, entspannteren Zustand kommen, damit sie überhaupt sehen kann, was los ist und Entscheidungen treffen kann. Und das ist, glaube ich, den meisten, die in den Entscheidungsriegen sitzen, noch nicht so bewusst, dass wenn sie ihre Organisation, wenn das Thema Resilienz da drin sein darf, dass das für die Transformation einen unglaublichen Boost geben würde, weil die Menschen dann die Kapazität haben, eben nicht im Hamsterrad zu rennen, sondern zurückzutreten und die richtigen Entscheidungen für die nächsten Schritte im Sinne der Strategie oder der Transformation der neuen Geschäftsmodelle zu treffen. Resilienz wird häufig in Organisationen sind wir resilient finanziell, ne? Also sind wir resilient finanziell? Haben wir gute Revenues, kommen wir gut durch und dann sind wir ja resilient. Das kann man auch so verstehen. Wir sind sozusagen nicht immer so kurz vor Ende, am Absturz. Aber das ist nicht das, was wir das ist bestimmt auch ein Teil von organisationaler Resilienz natürlich, dass ein Unternehmen auch florieren muss. Die Frage ist, wie viel und was gesund ist und was ungesund ist. Aber aus meiner Sicht ist da drunter liegend der Schritt ja, habe ich eine potente Mannschaft hier, die wirklich engagiert ist, die was will, die richtigen Entscheidungen trifft, die lean bleibt, die nicht so viel Dekoration hat, die sich nicht vergräbt in Komplexität. Da fängt's ja an, ja. Und wenn ich diese Mannschaft habe, dann kann ich auch viel entspannter auf den Markt schauen und gucken und intelligent schauen, was müssen wir denn kreieren? Vielleicht neue Produkte, vielleicht neue Ansätze, neue Geschäftsmodelle, damit wir in dieser Adaption bleiben, erfolgreich zu sein, ja. Oder uns am Leben gut zu halten. Und ich glaube, das ist in der Tat in vielen Etagen einfach noch gar nicht angekommen, dass das nicht nice to have ist und in die sogenannte Wellbeing-Ecke gehört. Ah ja, das ist so schön zu haben. Und wer es hat, genau, der kann sich dann im Bambus wiegen und das Rascheln hören und wieder zurückkommen. Ja. Sondern, dass das messbar ist und dass es zum Unternehmenserfolg beiträgt.
Das glaube ich, ist ja schon die Frage, die sich bei zumindest mal manchen Unternehmen stellt. Ne? Sind die Unternehmen, die von sich zumindest behaupten, so ein bisschen besonders zu sein, wo man ja schon die Frage stellen kann, ne? Sind die eigentlich erfolgreich, weil sie so sind oder trotzdem? Und das ist halt so schwierig, dann zu belegen und zu beweisen. Weil der Gegenbeweis einfach, der ist ja nicht da. Wie wäre das, wenn es anders wäre? Ja, das wissen wir auch nicht. Das könnte so sein oder anders. Weiß man nicht.
Also es ist ganz interessant, wenn wir machen ja viele Assessments, so Messungen von Resilienz. Und wenn wir dann so ein Department Report erstellen oder so ein Gruppenreport, ne, also mit vielen tausend Mitarbeiter in einem Department, und man sieht dann nach einer Zeit, wie sich so ein Assessment verändert und dann nochmal fragt, ja, was hat sich denn auch gefühlt was verändert, also nicht nur faktisch, sondern auch gefühlt. Und dann ist schon interessant zu sehen, wie sich dann durch die Veränderung der Kultur tatsächlich auch vieles in diesem Department-Erfolg verändert hat, ja. Also nicht nur, wir sind jetzt netter miteinander, sondern wir haben dadurch mehr Zugriff an unsere kreativen und kreativen Inspirationen, ja. Und wir bringen mehr Innovation nach vorne. Ja, wir sind da besser geworden. Und das wiederum bringt die Organisation nach vorne. Ja, also das ist schon sehr interessant zu sehen. Aber das ist alles noch sehr am Anfang, weil das Verstehen da noch nicht so ganz durchdrungen, ne, noch nicht überall ist. Ich sehe das bei manchen Mittelständlern eher, also die schneller irgendwie verstehen, dass wenn ihre Leute nicht irgendwie miteinander gut in Resonanz sind, sich austauschen auf eine bestimmte Art und Weise, da ist das verständlich manchmal schneller da, ja, zu sagen, okay, da müssen wir was investieren, das ist auch ein Strategiethema. Ja. Mhm. Und natürlich auch einfacher, ist ein Unterschied, ob du 400.000 Mitarbeiter hast oder ob du, keine Ahnung, 1.500 hast oder 2.000. Ja. Das ist ein großer Unterschied.
Ja. Ja. Ich hätte noch gedacht, es ist ja auch aus seiner Art ein Hinweis auf die Kurzfristigkeit und Nachhaltigkeitsdebatte. Was nehme ich denn im Blick? Was glaube ich denn gerade tun zu müssen? Aus welchen äußeren Umständen? Ich glaube, du wirst kaum einen Manager finden oder jemanden, der einen gewissen Einfluss auf eine Organisation hat, der sagt, die Zukunft der Organisation ist mir im Grunde genommen egal. Ja? Ich bin hier so lange, wie ich bin und dann bin ich wieder weg. Ich glaube, das findet man relativ selten. Und dennoch fühlen sich ja die Leute an irgendeiner Stelle, ja, sie fühlen sich gezwungen, dem kurzfristigen Erfolg die Nachhaltigkeit oftmals unterzuordnen.
Ich weiß nicht, ob sie sich gezwungen fühlen oder ob sie auch aus Angst so agieren. Ja, also Angst ist ein großes Thema, der aus meiner Sicht ein unheimlicher Treiber für kurzfristige Entscheidungen. Und wir haben großen Bias. Ne? Also das Gehirn mag es nicht so gerne in 30 Jahren zu denken oder in 20 Jahren Rhythmus oder so. Also langfristig fällt uns schwer. Da müssen wir auch Energie aufwenden und das wollen, wirklich dahin zu gehen. Ich sehe aber, was ich positiv sehe, also wir haben ja, der Klimawandel ist ja da und wir sind ja, man kann ja sagen, in der Polykrise ist nicht nur der Klimawandel. Und das Thema Nachhaltigkeit, aber auch klimatische Ereignisse, die uns betroffen machen werden in der Zukunft, führt ja auch dazu, dass wir das Thema Resilienz auch in Organisationen brauchen. Ja, und wir brauchen es als Individuum sowieso, weil die Welt wird nicht einfacher. Also wie gehe ich eigentlich mit dieser wahnsinnigen, etwas aus den Fugen geratenen Welt um? Wie verbinde ich mich damit oder renne ich nur weg? Und dasselbe betrifft auch Organisationen, ja. Also es gibt immer mehr auch Standorte, die von Hochwasser gefährdet sind, die so. Also die müssen irgendwie auch in sich resilienter werden. Die müssen sowas verkraften können und mit der Mitarbeiterschaft sozusagen ein gutes Bonding haben, damit das auch mit kraftvoll wieder neu aufgebaut wird, ja. Also wir werden das auch in Zukunft, glaube ich, immer mehr brauchen. Auf vielen Ebenen, ja.
Zukunft, die Zukunft ist eine abgeschossene Kugel, hat Gerhard Gundermann in einem Lied mal gesungen. aber die Zukunft ist eigentlich ein schöner Übergang zu einer Frage, die ich noch habe. Wie sehen denn Unternehmen aus in 10, 20 Jahren aus deiner Perspektive, wenn die sich gut entwickeln und wenn die sich mit dem Thema beschäftigen? Hm. Womit machen die denn in 10, 20 Jahren einen Unterschied?
Also das sind natürlich alles nur Hypothesen erstmal.
Schade, sonst hätte ich dich sofort nach den Lottozahlen gefragt.
Ja, ne? Also das habe ich jetzt auch gerade gedacht, ne? Wenn man das so genau wüsste. Ja. Also ich glaube, wenn die Welt sich positiv dreht, wo ich immer noch eine aktive Hoffnung drauf habe, dann glaube ich zum einen, dass wir in der Tat weniger Organisationen haben, die etwas produzieren, was letztendlich nicht wirklich gebraucht wird. Also ich glaube, wir kommen mehr und mehr irgendwann dahin, auch aufgrund knapper Ressourcen, dass wir mehr das produzieren, was wirklich nötig ist, zum einen. Dann glaube ich, dass die Organisationen wirklich auch Orte sein könnten, sollten, wo die Organisation zum Vorbild einer kleinen Gesellschaft werden. Ja? Also die Gesellschaft im Großen spiegelt sich sozusagen wirklich auch in den Organisationen und umgekehrt, so dass wir Organisationen haben. Wir sprechen ja schon seit Jahrzehnten über die lernende Organisation. Ich habe sie noch nicht wirklich gefunden. aber es gibt sie bestimmt. Und ich glaube, da sich mehr hinzuentwickeln, dass wir als Menschen mehr lernen, auch im Sinne von KI wird viel übernommen werden, wird vielleicht weniger oder andere Jobs geben, dass wir viel mehr die Ressourcen schonen als Organisation und wirklich überlegen, wie können wir nachhaltig arbeiten, wie können wir nachhaltig auch Lebensmittel produzieren. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, Ressourcen, das wird ein ganz starkes organisationales Thema sein. Und ich sehe Organisationen eben nicht mehr in diesen klassischen Büro Umgebungen, sondern in ganz anders gebauten Häusern, wo sehr viel Leben drin herrscht, wo nicht so dieses, ich gehe jetzt arbeiten und dann fängt das Leben danach an, sondern wo tatsächlich diese Kreativität viel mehr im Vordergrund steht. Ja. Und ein Miteinander und schnelle Entwicklungen, Innovationen, die Kreativität mehr gefördert wird. Und natürlich diese Sinnhaftigkeit mehr in den Vordergrund kommt. Das heißt, wir produzieren etwas, was für die Gemeinschaft einen Wert hat, einen wirklichen Wert hat. Ja. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, was Wert bedeutet. Aber ich glaube, das ergibt sich von selbst bei Ressourcenknappheiten, bei der Umstellung von Ernährung, die wir haben werden, weil wir so viele Millionen Menschen gar nicht ernähren können und so weiter. Ja. Also dieses taking care for each other, care und sharing is caring, also was man so eben salopp sagt, dass das wirklich gelebt wird. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die genau aussehen und überhaupt wie Städte in Zukunft aussehen werden, aber da gibt's ja ein paar Szenarien, wo man das sieht. Aber ich glaube, das ist wirklich Orte von Lernen und gemeinsam etwas erschaffen, was für die Gesellschaft Wert stiftet. Und man kann sagen, heute, das ist doch auch schon andauernd da. Aber wir sind halt auch gefangen in einem, ich sag mal, kapitalistischen Rad und es wird auch viel produziert, was wir gar nicht brauchen. Ja, wie viele Kleidung wird weggeworfen? Also wir sind ja in einer wirklichen Überfluss-Wegwerfgesellschaft und ich glaube, das wird sich radikal ändern müssen. Und ich glaube, das wird sich auch ändern.
Und das finde ich ist wirklich ein positiver Ausblick, wenn sich das ändert.
Das ist der positive Ausblick. Ja, klar gibt's auch den in mir manchmal den negativen Ausblick, aber den lasse ich gar nicht so groß werden, denn wenn ich nicht daran glaube jetzt, dass das möglich ist, dann würde ich meine Arbeit aufhören müssen, weil die lohnt sich dann gar nicht mehr. Und insofern glaube ich an diesen positiven Ausblick, dass irgendwann die menschliche Intelligenz, also die menschliche Intelligenz, doch zum wichtigen Teil unserer Gesellschaft wieder wird.
Und wenn das kein Schlusswort ist, dann weiß ich nicht, was es besser hätte sein können. Diana, vielen Dank. Das war eine tolle Zeit.
Ja, vielen Dank. Ebenso.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Unsere heutige Reise endet und unser Kompass führt uns zurück zu vertrauten Ufern. Die gemeinsam gehobenen Schätze, Theorien, Ideen und Einsichten sind Werkzeuge für die Zukunft, bereit, genutzt zu werden. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser Reise begleitet habt. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir erneut den Anker lichten und uns aufmachen, um die Geheimnisse der Organisation zu entschlüsseln.